Moin Leute und herzlich willkommen zur 37. Folge Dreipunktaufnahme. Unser letztes AG-Special Nummer 7, heute mit Firma Klaas. Und wir sprechen über das Produktfeuerwerk, die Anzahl an neuen Produkten hier auf der Messe. Wir sprechen über selbstlernende Traktoren und Joni, der Pfadfinder, ist auch Thema. Also, viel Spaß bei der Folge.
Schöner Raum, ja.
Angenehme Reise. Schön das, leise. Wie viel Trubel heute auf der Messe ist.
Ja. Das ist ziemlich entkoppelt hier, das ist schon schön. Mhm. Das muss man sagen. Props an euch, dass ihr so einen Raum eingerichtet habt.
Ja, sehr
habt.
Gerne.
Echt.
Vor allem hier Creator-Raum. Also ja, schon auch für uns so ein Raum, so ein bisschen als Rückzugsort, wenn man zwischendrin mal ein paar Sachen erledigen muss, vielleicht was posten will. Mhm. Einfach mal hier kurz in Ruhe reinhocken, sein Sach machen und dann wieder raus in Trubel.
Ja, ich meine, wir kennen es ja selber. Wenn du den ganzen Tag da irgendwie unterwegs bist, brauchst du vielleicht mal eben 2 Minuten, wo man sich einmal kurz hinsetzen kann, ein bisschen entspannen kann und dann geht's weiter. Ne?
Ja, ich wollte
richtig Mails machen.
Ja. Genau. Ja, eher mal 2 Stunden, würde ich sagen. Freue ich dich mal.
Ach so, ja gut.
Tage.
2 Tage, ja.
Wo zieht ihr euch denn eigentlich zurück, wenn ihr sagt, ihr braucht mal einen Moment Ruhe?
Naja, bisher gab es keinen Moment Ruhe.
Ja.
Nee, ansonsten gehen wir vielleicht eben einmal in die frische Luft.
Mhm.
So, aber meistens ist es eigentlich auch nur darum, um den nächsten Termin wieder zu koordinieren, den anzurufen. Hier verspätet sich was. Die Termine, die Kunden stehen irgendwie im Stau, war ja mega viel los.
Jo, also schon, das war nicht normal.
So, also die ersten Tage ging es ja, ne, aber dann Mittwoch, Donnerstag war ja wirklich, also da berichteten einige, dass sie dort mehrere Stunden irgendwo dann zu spät waren. Und jo, aber ansonsten brauchen wir uns auch gar nicht zurückzuziehen hier, geht ja immer weiter. Also wenn es an mir gehen würde, könnte man noch eine Woche ranhängen.
Ich habe schon so heimweh, ich will einfach heim.
Da hat wer Durchhaltevermögen. Das würde ich jetzt auch nicht so unbedingt unterschreiben.
Ja. Also der Herr mit dem Durchhaltevermögen, der uns heute gegenüber sitzt, ist Darian Schenk von Klaas. Herzlich willkommen, Darian.
Vielen Dank. Hallo zusammen.
Ja, stell dich doch gerne mal einmal kurz vor,
ja,
dass unsere Zuhörer wissen, mit wem wir heute die Ehre haben.
Ja, sehr gerne. Ich bin Darian Schenk, bin Verkaufsleiter für Traktoren und Ladetechnik im deutschen Markt. Ja, und bin damit so ein bisschen verantwortlich für die Koordination unserer Traktoren in puncto Vertrieb, Verkaufsförderung, also Vorführung. Und letztendlich dann auch Produktmanager im deutschen Raum. Ja, dazu gehört dann auch noch ein bisschen Benelux und die Schweiz, wo wir dann mit den Kollegen zusammenarbeiten. Wir haben letztendlich die Struktur so, dass wir in Hasewinkel, schrägstrich in Herzbrock sitzen und von dort aus dann eben unsere Kollegen, die im Außendienst unterwegs sind, die Werksbeauftragten, die Vertriebler, dann bestmöglich unterstützen, leiten, koordinieren, um dann letztendlich mit dem Händler zusammen an den Kunden ranzugehen.
Ja. An den Kunden rangehen, das passiert hier, glaube ich, ziemlich nah.
Ja.
Wenn ich so vergleiche zwischen den Ständen, auch der großen Hersteller, ist euer Stand ja sehr offen oder sehr viel Platz.
Ja.
Das gibt ein ganz anderes Gefühl, finde ich hier. Bist du gerade mit den Gedanken
abgelenkt? Nee, ich überlege, ich gehe gerade so den Gedanken nochmal durch. Ich stand gerade hier oben auf der Empore und guck so runter über den Stand und überlege mir gerade so, ja, in der Mitte drin sind so einzelne Wände mit nur so Bildschirmen. Da bin ich gerade mit dem Roller durchgefahren und dann dachte ich mir, krass, ey, da ist einfach so, ich bin da durchgefahren und habe mir überlegt, hätte da eigentlich noch eine Maschine stehen sollen, die jetzt irgendwie doch nicht da ist und man hat den Platz irgendwie anders genutzt. Aber es ist schon so, wie du sagst, das ist ein bisschen weitläufiger, aber angenehm, denn verteilen sich die Leute auch ein bisschen
besser. Nein, das war ja auch Ziel von dem gesamten Standkonzept, wo wir eigentlich schon seit den letzten Malen Agritechniker immer luftiger geworden sind. Wir können uns das gleich, wir sind ja hier gerade auf der Empore etwas höher, da können wir gleich einmal schön in Ruhe, wenn wir hier durch sind, mal auf den Stand gucken, dann fällt auch nochmal sehr gut das Gesamtkonzept auf. Nein, und Ziel war es erstmal einen frischen, offenen, bodenständigen, aber trotzdem modernen und cool wirkenden Stand aufzubauen. Und unser Ziel war eben auch, weil wir ja wussten, was los ist, dass man irgendwo so ein bisschen genug Platz hat, um sich zu entfalten. Wenn man mal eine Gruppe, ich habe gleich im Anschluss, habe ich noch eine größere Gruppe, mit denen kann man dann schon, obwohl es so voll ist, ganz gut über den Stand gehen. Man ist nicht komplett im Gedränge unterwegs. Und man hat dann letztendlich auch einfach den Raum für Fokus auf die Einzelmaschinen. Und da haben wir uns schon durchaus, und das sind dann nochmal Diskussionen mit den einzelnen Produktbereichen. Natürlich will da jeder irgendwie alle seine Modelle stehen haben. Aber hier haben wir uns wirklich auf unsere Fokusmodelle konzentriert um Platz zu haben. Ne? Nicht vollzustellen, nicht wie früher hier fünf in einer Reihe, sondern schön gespickt, so ein bisschen auch nach, ich sag mal, Anwendungsfälle. Ne? Auf der einen Seite sind wir dann eher so im Silage unterwegs, in der Futtererntemaschine, dann zu einem Häcksler kommt. Auf der anderen Seite sind wir dann eher Richtung Strohgetreide unterwegs, mit so drei weiteren Fokusecken. Einmal ganz zentral in der Mitte, weil uns das alles miteinander verbindet. Unser Thema Connect, also letztendlich unsere digitalen Lösungen für die Maschinen, für die Flotte, für die Farmmanagement-Applikation. Dann haben wir noch so einen Innovationsbereich, können wir gleich auch mal reingehen oder drüber sprechen, was da so alles drin steht. Und dann mein persönliches Highlight, der Axion-Bereich, ne, mit der neuen Generation Glas-Traktoren.
Da steht noch so ein Arion, haben wir auch gesehen, mit dem irgendwie keiner so richtig gerechnet hat. Können wir auch noch mal drüber sprechen, aber mir ist so aufgefallen, so ein 8,40 Meter Direct Disc, was ja auch neu und groß und schon was ist, steht draußen.
Ja,
da draußen vorne haben wir
5, 6, 7
oder irgendwo da. Und da denke ich mir auch, boah, wenn schlechtes Wetter ist, dann sehen das, glaube ich, nicht so viele Leute. Aber es ist ja auch so, die Kundengruppe für so ein 8,40 Meter ist richtig, ne? Genau, 8,40 Meter Direct Disc ist jetzt auch nicht so groß, glaube ich. Deswegen so eine spezielle Maschine dann draußen zu platzieren als Eyecatcher.
Ja, das war durchaus als Eyecatcher gedacht, ne, rund um unseren neuen Jaguar 1000. Ne, ist ja nochmal eine neue Serie, nach oben quasi Produktportfolio-Erweiterung. Wir sind mit dem 800er, 900er und jetzt mit dem 1000 unterwegs. So, die Maschine ist schon eine grundlegend neue Maschine. Die hat auch nochmal hier einen 20% breiteren Kanal und so weiter und so fort. Das heißt, auch dafür mussten wir entsprechende Vorsatzgeräte entwickeln. Das ist eigentlich eine ganz coole Story, hatten mir die Kollegen da aus der Entwicklung erzählt. Sonst bist du eigentlich dabei und sagst, alles klar, wie wir entwickeln mal einen neuen Orbis, neues Orbis, also Maisvorsatz, haben da aber dann den bestehenden Häcksler schon für und können damit testen. Oder andersrum, wir testen jetzt mal ein Update beim bestehenden Jaguar und nehmen dann das bestehende Orbis. Ja? Das heißt, früher hatte man immer nur eine Komponente neu. Jetzt musst du auf einmal beide Themen irgendwie neu voneinander bringen. Dann müssten die Vorsatzingenieure passend fertig werden mit den Jaguar-Ingenieuren und so weiter. So, und da ist einiges passiert. Auch in puncto Arbeitsbreite. Beim Orbis sind wir jetzt bis zu 16 Reihen unterwegs. 12 Meter ist unfassbar. Also einmal der Gutfluss natürlich auf 12 Meter, ne, wenn eine richtige Mathe Mais draufsteht. Das ist einfach krass, wenn man drauf guckt. Ne, das rauscht da so rein. Punkt 1 und Punkt 2 und dann die Klappung, finde ich einfach. Ne? Also 12 Meter auf 3 Meter X wieder zusammenzuklappen, ist schon einiges. So, und dazu gehörte dann eben auch eine Weiterentwicklung des Directors und da haben wir uns ganz klar entschieden, hier das stellen wir, damit wir das Exponat haben. Natürlich mit auf die Messe, aber damit wollten wir noch mal ein bisschen eye-catchen und haben es dann genau irgendwo bei Halle 5 oder so. Ne?
So einer großen Treppe.
Ich habe diesen Hallenplan auch nie im Kopf.
Ja, ich glaube, da geht es auch schon Richtung Halle 9 irgendwo da unten in diesem Eck.
Schön ein paar Wettbewerbern platzieren. Was
das schon. Aber interessante Taktik. An den Creator Days war ich eigentlich eingeladen von euch. Ich leider zeitlich nicht geschafft, es war einfach zu viel daheim, aber da habt ihr ja erstmal dieses 14-Reihige vorgestellt und dann erstmal, ich sag mal, war das vielleicht auch so ein bisschen eine Taktik oder so ein bisschen so ein Gag dahinter, dann erstmal zu sagen, hey, wir stellen jetzt 14 Reihen vor, andere Hersteller denken dann so, ja, wir kommen jetzt aber hier mit dem 16-Reiher auf den Markt und dann auf der Agritechnica steht bei Klaas dann natürlich auch der 16-Reiher da.
Ja, ich glaube, ich bin da jetzt nicht im Detail eingebunden gewesen, weil es nicht mein Produktbereich ist, aber schon so ein bisschen wollte man damit spielen, ne? Dass man sagt, hier war ja offensichtlich, jetzt bringen wir da den leistungsstärksten Häcksler auf den Markt in Form vom Durchsatz, und dann muss natürlich vorne auch was passieren. Ne? Also dann sind wir schon mal einmal hochgegangen auf 14 und eigentlich war klar, jeder hat auch sofort nach 16 Reihen gefragt. Ja. So, und dann war es auch eine neue Art und Weise des Launches von so einer wirklich zentralen Maschine. Das haben wir mehr oder weniger sehr stark online gemacht, ne? In den Staaten, weil das ist der Fokusmarkt letztendlich für die Maschine, gab es da ein großes Event. Aber in Deutschland haben wir das erstmal in einem kleineren Rahmen gemacht und vor allem ganz, ganz viel über Social Media online etc. Und dann, glaube ich, muss man damit auch erstmal leer, man muss sich darauf einstellen. Nein, man wartet nicht bis zur Agritechnica, so wie immer. Man launcht die Maschine nochmal ein bisschen eher. Und dann hatte man hier aber dann auch aus Stahl und Eisen nochmal eine kleine Neuigkeit, die auch dann nochmal Fokus auf den Jaguar lenkt. Genau, richtig.
Die automatische Messerverschleißerkennung oder Messerschärfung. Ja, genau. Das fand ich auch ganz. Also, wir steigen jetzt ziemlich in den Hexer-Thema. Ja, richtig. Aber ja, ist ja schon auch.
diese 16 Reihen, ich bin ehrlich, ich habe da nicht mit gerechnet, dass die hier stehen. Man hat die Prototypenbilder gesehen, ja. Auch schon, das ist ja schon länger her, mit diesem gewaltigen Turm da auch. Da war der, ja, der Hexer ja auch noch gar nicht draußen. Und ich fand es auf dem Event schon auch krass, den zu fahren. Aber am Ende brauchst du ja, kannst du ja nicht so viel Leistung vorhalten und dann den Vorsatz dafür nicht haben. Wenn du 59 mit 10 Reihen hast, dann hast du weniger Leistung pro Reihe, deutlich, als bei einem 16-reihigen Jaguar 1200. Ne? Das muss ja irgendwie zueinander passen. Ja. Aber dann lass uns doch mal ein bisschen nochmal in dein Fachgebiet einsteigen.
Sehr gerne.
Oder wolltest du noch was zu seiner Presse sagen? Zur Kubiks?
Nee, also ich glaube, Presse ist ja nicht so dein Thema, wobei ich ja schon viel Quadrant gefahren bin, aber lass gerne mal die Presse nach hinten schieben.
Ich bin aber auch schon viel Quadrant gefahren.
Ja?
Ich bin mal als Student angefangen, da habe ich Landwirtschaft in Göttingen studiert, als Vorführfahrer.
Okay.
Und das war letztendlich damals ganz viel mit Quadrant. Das waren mega Jahre, ne? Das habe ich über 2-3 Jahre gemacht mit den Kollegen, und da war ich auch mal viel mit Quadrant unterwegs. Dementsprechend freut es mich hier wirklich, dass wir nochmal eine komplett neue Generation Quaderballenpressen hier vorstellen. Die Quadrant bleibt ja bestehen, und ähnlich wie beim Jaguar 1000 setzen wir jetzt mit der Kubiks hier quasi noch einen on top. Ne?
Genau, das ist ja jetzt meine Frage. Ich weiß ja nicht, wie weit du da drin bist. Also ich bin bei dem Lohner immer gefahren, viel nebenher, und war 2020 zum ersten Mal für ihn unterwegs. Da waren wir im Osten oben bei Bernburg, haben da, das war glaube ich damals 600-700 Hektar gepresst, und im Jahr drauf dann in Rumänien 3000 Hektar und im Jahr drauf dann 4500 Hektar, und das waren halt wilde Erlebnisse. Und dann echt, ich habe mal die Zeit gestoppt mit richtig gutem Stroh. Wir fahren unten in Rumänien ohne Messer.
Ja.
Auch wenn, also ich habe wohl eine 5300 FC, also noch vor der Evolution, aber dann ohne Messer, und ich habe 28,7 Sekunden pro Ballen. Und dann dachte ich mir, also wenn da zwei Ballen hinten rauskommen, ist schon pro Minute sportlich. Also bei uns in unserer Region schaffst du das niemals. Also da bist du froh, wenn du mal an dem Tag 300-400 Ballen machst, dann ist es schon eine starke Leistung, aber Rumänien war schon wild. Ja. Und jetzt, wenn ich hier die sehe, eben in der Night Edition, wo, also ich meine, jetzt nur mal aufs Optische bezogen. Vor 2 Jahren stand doch der Häcksler hier mit dem grünen Rohr. Ja. Ey, und ich war vor 2 Jahren hier am Stand und dachte so, Alter, wie geil sieht eigentlich das grüne Rohr aus? Und jetzt, der Tausender hat es ja standardmäßig, dieses grüne Rohr, was ja auch wieder neu ist im Vergleich zum alten, zum weißen. Und jetzt eben auch die ganzen Maschinen in dieser Night Edition, dass eben auch bei der Ballenpresse, dass sie nicht mehr grün oder eben in eurem Saatengrün weiß ist, sondern Saatengrün und dann eben diesen Anthrazit. Brutal geile Farbkombination. Also in jeglicher Hinsicht gelungen, aber jetzt mal vom Optischen weg zum Technischen. Was ist der Unterschied zwischen Quadrant und Kubiks? Also was ist an der Kubiks, sie ist leistungsstärker?
Ja, so viel können wir komplett neues Antriebskonzept. Ne?
Ja.
Also hier, wir haben das Antriebskonzept, was man vorher kann. Ich meine, wenn du schon viel Quadrant gefahren bist, weißt du ja, Zapfwelle auf Schwungrad, dann ins Hauptgetriebe rein. Ne? Jetzt haben wir letztendlich natürlich immer noch einen Zapfwellenantrieb, ja?
Logisch,
ja. Wo wir auch mal so 400 PS eigentlich für bräuchten, wenn es gut läuft, wenn nicht noch mehr. Um eben diese 70 Tonnen, ne? Du hast ja gerade erzählt, super Verhältnisse damals mit der 5.3 ohne Messer, ne? So klar, wenn du FC fährst mit 51 Messer, hält das schon ein bisschen zurück auch im Durchsatz, ne?
Klar.
Auf der anderen Seite kriegst du mehr in den Ballen, ne? Sondern wird da irgendwo in den Ballen, wenn du sagst, 2 hast du pro Minute gemacht, 350 Kilo oder was?
Ja, wir waren schon über 400.
Ja, oder über 400. Ja. Ja gut, dann warst du damals irgendwo roundabout 40, 45 Tonnen, ne? So, und die legt dann nochmal eben richtig einen oben drauf. Komplett neues Antriebskonzept mit letztendlich 2 Schwungrädern an der Seite, können wir gleich auch mal einmal reingucken, mit einem neuen Knoterkonzept, auch einen Doppelknoter, aber ohne Restschnipsel, ne? Ohne Schnipsel, ne? Auch nochmal ganz wichtig, und somit erreichen wir da die Leistung.
Das heißt, wir haben jetzt 2 Knoten an der neuen.
Richtig.
Aber an der Quadrant weiterhin eben.
Ja, genau, das richtig. Ja. Nö, das läuft da. Ne? Ja. Nur bei noch mehr Druck einfach haben wir gesagt, wir wollen nicht irgendwie auf 8 oder was weiß ich wie viel.
Okay, das heißt jetzt weiterhin, also auch in der Kubik 6 Garne.
6 Garne. Das wird dann auch irgendwann, gerade wenn ich richtig Leistung mache, da auch ein monetärer Faktor. Ne? Wir wollten eben nicht den Garneinsatz erhöhen, haben aber gesehen, hier irgendwann kommen wir da mit 6 Knoten an sich. Deshalb mussten wir eine Knoter überarbeiten und genau, da stehen wir jetzt. Okay. So, und ich plane sogar nächstes Jahr, also mal gucken, wie das, also ich hätte richtig Bock mit dem neuen Axion 9.450 und der Cubics nächstes Jahr mal da eine Woche in den Stroh reinzugehen. Mal schauen, ob das zeitlich so passt.
Genau. Mal schauen, ob wir da vielleicht dabei sein können.
Ja, das ist eine coole Idee. Ja, das wäre cool.
Hätte ich jetzt auch nicht nein gesagt. Ich bin ehrlich,
schon bei 31 gefahren?
Nee, das ist, oh doch. Aber in einer anderen Farbe. Aber nee, muss ich ehrlich sagen, bei uns ist viel Ballenpressen, aber wir haben keine. Ich weiß nicht, das war irgendwie historisch bedingt. Die Lohnunternehmen um uns herum, die haben alle eine. War irgendwie nur das Ding. Und dann haben wir gesagt, ja, bevor wir da jetzt einsteigen, haben wir wenigstens noch ein bisschen weniger Stress.
Ja gut, ihr habt ja eure Drescher und Häcksler. Ich meine, ihr habt ja auch so, auch mit Maisling und so viel zu tun. Aber in der Strohernte oder in der Getreideernte bei euch halt Schwerpunkt Dreschen.
Klar. Ja, genau. Ja, und den Rest dann, das passt schon. Also ich würde schon gerne mal pressen, damit man es einfach mal ein bisschen in der Tiefe auch gemacht hat.
Also das Faszinierende an der Presse ist ja, ich sag mal, dieses Schaukeln immer, du läufst so den ganzen Tag so mit. Und dann, und das, also ich sag mal, die Kombination aus sehr viel Technik eigentlich in so einer Maschine, aber trotzdem eine unglaubliche Gewalt, die da drauf ist. Also bei vielen Maschinen hast du ja entweder, ich sag mal, bei einem Ladewagen ist jetzt nicht so viel Technik drin im Rotor, aber du drückst da halt einen Haufen Zeug durch. Oder du hast andere sehr technische Maschinen, jetzt vielleicht wie eine Drille oder so, wo aber jetzt keine so eine extreme Belastung auf dem Material ist. Aber eine Ballenpresse, die kombiniert ja eigentlich das beides. Also die geht ja Vollgas rein und sagt, voll am Limit, was die Belastung hergeht, aber trotzdem unfassbar viel Technik, die da drin steht.
Ja, das schockt schon.
Das ist schon was Faszinierendes. Deswegen auch hier, ich habe es mal ausgerechnet in Rumänien. Ich glaube, ich hatte am Ende 110.000 von diesen Stößen, die ich bekommen habe. Und dann hockst du halt den ganzen Tag so drauf und irgendwann hockst du dann so abends beim Feierabend und schaukelst immer noch so hin und vor dich hin. So.
Ja. Sie liegt noch im Bett. Und machst so. Ja, aber dann sprechen wir doch mal jetzt wirklich über dein Fachgebiet.
Ja, gerne.
Starten wir mal mit dem Arion. Der Arion, auch so eine Sache, wo nicht so viele mit gerechnet haben, glaube ich, nee, dass der Arion 6 ein kleines Facelift bekommt.
Ich glaube, da hat keiner mit gerechnet.
Nee. Aber es ist ein Facelift, oder?
Also ja, es ist ein Facelift. Also hier, das ist, wir wollen über einen Arion 6.91 sprechen, ist aber für mich ganz klar, ist es ein Facelift vom 660. Ne? Facelift kann sich gut anhören, kann sich schlecht anhören, wir sind durchaus ein bisschen stolz, weil wir gesagt haben, hier, das wäre jetzt gut, wenn wir dann nochmal ein bisschen frischer auch von der Außenerscheinung wären. Punkt 1 und Punkt 2, unsere Fabrik in Le Mans, hier, die haben gesagt, ja, alles klar, wenn der Markt das möchte, dann ziehen wir da mit. Ne? Und wir sind dort hier durch eine ordentliche Produktion, durch wirklich cooles Management, was wir da im Bereich Traktor mittlerweile haben, in der Entwicklung ziemlich flott geworden. Ne? Und haben uns dann entschieden, dem Arion 660 dann nochmal einen Facelift zu verpassen, wenn man so möchte. Ne? Also einmal vorne neues Haubendesign, neues Beleuchtungskonzept, ne? Da auch nochmal was gemacht. Dann haben wir nochmal ein neues Sitzkonzept. Ne? Hier arbeiten wir jetzt, ist vielleicht euch auch schon aufgefallen, auf dem Neuner, sehr stark mit Isri zusammen. Ne? Ich finde, die haben Top-Sitze, ne? Auch von den Einstellmöglichkeiten. Und die haben eben auch einfach alles. Jetzt hatte ich noch gesehen, bei einer anderen Maschine, hatten sie da irgendwie, sind sie an Deichen gefahren und dann haben wir da, also es gibt sogar so Hangausgleiche Sitze und so. Und das ist wirklich von Isri top und dementsprechend haben wir gesagt, da muss jetzt auch der Isri-Sitz drauf. Dann haben wir noch ein bisschen in puncto Entertainment, Radio, Apple CarPlay was gemacht. Dann hat die Maschine, ja genau, nochmal einen mehr Stützlast auf AK80. Ne? Endlich jetzt auch 4 Tonnen, war ganz klar Kundenanspruch hier. Ne? Und das sind die Themen. Also wir haben da schon versucht, ein bisschen Design anzupassen, aber vor allen Dingen eben auch alles, was so ein bisschen immer nachgefragt worden ist. Und von der Seite her bin ich echt stolz, dass wir da den 690 jetzt hier schon mit auf die Messe stellen konnten.
Die Bezeichnung hat sich ja schon mal grundlegend geändert, oder? Ich sag mal, also darf ich eine kleine Geschichte dazu erzählen?
Ja.
Ich war früher viel bei den Pfadfindern und ich kann mich erinnern, da gab es Richtung Schwarzwald drüben so einen Platz, da waren wir jedes Frühjahr immer auf dem Lager und da früher mal so ein Renault vorbei an so einem Samstagnachmittag mit der Pflanzenschutzspritze und dieses Bild hat sich irgendwie so in mir eingebrannt und dieser Renault in diesen orangenen Farben, der sticht ja schon ziemlich ins Auge, ob man das jetzt als ästhetisch empfindet oder nicht, sei mal dahingestellt. aber das ist so in meinem Kopf geblieben und irgendwann möchte ich mal so ein Renault besitzen. Das ist mal so, einfach so ein kleiner mit Frontlade, das ist mal so mein Ziel, so einfach nur wegen dieser Erfahrung von damals, hat sich irgendwie so voll so in mir eingebrannt. Und aus den Renault ist ja dann, sage ich mal, sind ja eure Traktoren entstanden. Deswegen ja auch, wie du gerade gesagt hast, das Werk noch in Le Mans, also die werden ja nach wie vor in Frankreich produziert. Auch die Bezeichnungen waren ja lange gleich eigentlich so mit den 500er, 600er und am Anfang hießen die auch noch Ares. Also es war ja in den alten oder in den ersten Class steckt ja eigentlich komplett der Renault drin.
Ja.
Und jetzt habt ihr das ja, sag ich mal, wann war die Übergabe? Ist ja schon fast 20 Jahre her.
Ja, über 20 Jahre.
Ja, ja. Genau. Und ihr habt es ja jetzt, sag ich mal, komplett neu überarbeitet, auch mit der Bezeichnung. Jetzt kann man ja, bisher wusste man ja nicht so richtig, was liest man dabei raus. Jetzt ist ja mit dem 6190 schon auch die Leistung hinterlegt.
Ja.
Aber jetzt die Frage, wie viel Renault steckt in so einem jetzigen Axion oder Ario noch drin? Also wie viel ist neu oder was ist tatsächlich vielleicht noch grundlegend von damals?
Coole Frage, hören wir natürlich oft auf der Messe. Ne? Komme ich sofort zu. Einmal ganz kurz noch zur Leistungsangabe. Das ist mir eben wichtig, das war zum Beispiel beim 6.190, ist es ein 205 PS Schlepper. Ne?
Okay.
205 PS mit Dynamic Power. Ne, da haben wir auch nochmal das Boost-Konzept etwas angepasst. Es ist eigentlich kein Boost mehr in diesem Sinne, dass man sagt, hier ab Geschwindigkeit X liegt so viel an und so weiter und so fort, sondern dahinter steckt eigentlich intelligentes Motormanagement, der dann die Leistung hoch und runter fahren kann in Form von Einspritzmengen und so weiter und so fort. Können wir gleich auch beim 9er mal drüber sprechen. Motorsteuerung, Getriebesteuerung haben wir uns Silbermedaille für gekriegt. Also das nur mal eben einmal, dass man nicht verwirrt ist. Ne? Das ist der Nachfolger vom 660. 660 vorher, 205 PS, der eben jetzt auch. So, aber jetzt zurückzukommen zu der Frage, wie viel Renault letztendlich steckt noch im Class Tracker. Also einmal kann man sagen, null.
Mhm.
Oder man sagt, naja, am Ende des Tages haben wir irgendwann mal den Treckerbereich von Renault aufgekauft, 2003 übernommen und dann halt konsequent weiterentwickelt. Also man kann es eben gar nicht beantworten, meiner Meinung nach. Mhm. Ne? Mhm. Weil Renault gibt es nicht mehr. Das wurde von uns übernommen und dann weitergebaut. Mhm. Ne? Weiter ausgebaut, entwickelt etc. Wir haben unfassbar viel investiert. In den letzten 22 Jahren sind es ja, 2003 ist das passiert. Mhm. Also gute zwei Jahrzehnte, wenn man so möchte, sind ja ziemlich schnell dann auch mit, klar, die ersten Dinger, Messe 2003, das waren fast umlackierte Renaults, mhm. Machen wir keinen Hehl raus, ne? Das war so, wollte man zeigen. Dann sind wir eigentlich ziemlich flott in die Entwicklung da auch mit eingestiegen und hatten dann schon 2006, 2007 neue 200 PS Traktoren etc. Also sind da schon nach vorne gegangen, mhm. Ne? Haben sehr, sehr viel ins Produkt gesteckt, haben dann aber auch gemerkt, ey, das Produkt in puncto Innovation und so weiter ist nicht alles. Ne? Ein Schlepper ist auch durchaus anspruchsvoll in der Produktion, ja? Und haben darüber hinaus vieles in Produktionstechnik, in Fertigung, Entwicklung gesteckt, ja? Um die Maschinen eben möglichst haltbar und auch qualitativ ordentlich zu bauen. Ne? Und das war ehrlicherweise auch kein ganz einfacher Weg. Das ist auch nicht mal eben so. Da denkst du ja, gut, hier Mähdrescher und so weiter und so fort, können sie alle in guter Qualität, werden sie ja mit Trecker auch hinkriegen. Ne? Das war aber auch nicht so. Und auch diese Class-DNA, ne? Dieses Streben für Exzellenz, dieses Streben, hier Innovationsführer und auch Qualitätsführer zu sein, ja, muss man auch eben erstmal in so eine riesige Mannschaft, die man ja übernommen hat, erstmal reinkriegen. Mhm. Ne? Und da haben wir über die letzten zwei Jahrzehnte, glaube ich, richtig viel gemacht, investiert. Wir haben jetzt in Le Mans mittlerweile das... Ja, modernste Traktorwelt auf jeden Fall, die Traktorproduktion in Europa, wahrscheinlich sogar auf der Welt. Ne? Wenn ich dort stehe, sieht das nichts anders aus. Ich meine, ihr wart beide da, ne? Als ob ich jetzt in Hasewinkel auf der Mähdrescher Produktionslinie stehe. Haben sehr, sehr hohe Standard, wo letztendlich auch immer der europäische und vor allen Dingen deutsche Markt uns letztendlich getrieben hat, noch besser zu werden. Und es war wirklich ein Treiben. Und für dieses Feedback, dieses konsequente Feedback unserer Kunden sind wir auch sehr, sehr dankbar. Sonst würden wir eben nicht da stehen, wo wir jetzt stehen. Und haben es geschafft, über 20 Jahre, jetzt erstmalig im letzten Jahr, erst einmal auch Dritter in der Zulassungsstatistik zu werden. Mhm. Ne? Das war erstmal so ein Etappenziel, was für uns schon sehr lange stand. Das haben wir jetzt geschafft. Ich glaube, da gehören wir auch mal mindestens de facto hin. Ja. Und letztendlich, so, und letztendlich haben wir es eben auch geschafft, hier ja einfach sicher und haltbare Traktoren zu bauen.
Ich kann es mir schon vorstellen, das ist ja auch ein kulturelles Thema. Ne? Ich meine, ich will jetzt nicht mit irgendwelchen Vorurteilen auspacken, aber man weiß ja, dass die Franzosen und die Deutschen sich schon auch unterscheiden. Und ja, ich denke, dass es da auch viel Anstrengung braucht, um das auch alles zueinander zu bringen. Aber wie man sieht, ich meine, wir haben, ich weiß noch damals, wir haben erstmal den ersten Axion, den Klaas, richtigen Klaas Axion gehabt. Da hat man drauf gesessen, ist schon was passiert. Dann hatten wir zwischendurch mal einen 8er und einen 9er dabei. Bei dem 9er Axion musste man dann hier und da mal musste man mal eine Hydraulikleitung hier und da nachziehen. Dann haben wir aber auch einen gekauft. Da war das nicht mehr. Da waren dann, und auch jetzt bei denen, wenn wir zwischendurch mal was haben, der mag sich äußerlich nicht viel verändert haben, aber ich glaube, innen drinne und qualitätstechnisch ist da richtig was passiert.
Und das war dann auch ganz klar, wo wir in den letzten 10 Jahren sehr, sehr stark uns darauf fokussiert haben, einmal auf das kulturelle Thema einzugehen. Ich glaube gar nicht, dass das nationalkulturelles Thema ist, jetzt Franzosen, Deutsche, Ansprüche und so weiter.
Oder das ist Arbeits- Unternehmen. Oder ja, Unternehmenskultur.
Genau. Ja, genau. Weil wir haben dort eine Firma, eine Brand übernommen, die super Traktoren gebaut hat, ne? Die aber vielleicht einen anderen Fokus hatte und eben nicht diesen Innovationsführerfokus, ne? Und auch Anspruch an sich. So, und das muss man letztendlich auch erst einmal transferieren, ja? Jeden Kollegen mitnehmen auf die Reise, und auf der anderen Seite natürlich muss man auch verstehen, was geht und was geht nicht, und dementsprechend haben wir unfassbar viel investiert, eben in Qualität etc. Und das merkt man, was du ja gesagt hattest, und über die letzten 10 Jahre sind auch in den aktuellen Generationen ist richtig viel passiert. Wir hatten 2018 ein super großes Update, wo es zu einem Kabinen-Update gekommen ist, Cebes Touch kam rein und ganz, ganz viele kleine Themen. Das heißt, da ist wirklich einiges passiert, und das sehen wir letztendlich eben auch bei uns in unseren Fehlerquoten. Sowas kann man auswerten, weil die Daten haben wir. Und das sehen wir, und das freut mich eigentlich dann auch wirklich aus Vertriebsperspektive und aus Marktverantwortlichkeit. Auch die Restwerte geben das wieder. Wir hatten durchaus mal, wenn man 10, 15 Jahre zurückkommt, echt Stress damit. Mittlerweile haben wir super stabile und steigende, also in sich in der Entwicklung steigende Restwerte. Von Generation, von Update zu Update, ja, haben wir da wirklich messbar einiges geschafft. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige. Das eine, also so ein Trecker ist halt einfach die zentrale Maschine auf ganz vielen Betrieben. Ja, gerade Ackerbaubetriebe, die vielleicht nichts im Stall haben. Und das Ding muss erst einmal zuverlässig laufen, ja. Risiken müssen überschaubar sein, und die Investition muss sich lohnen. Ne? Und damit ist eben das Thema Restwert so wichtig auch für uns, ne? Wo wir eine ganz klare positive Entwicklung sehen und wo wir, ich glaube, auch wie kein anderer Hersteller in Deutschland oder mal zumindest in Europa auch echt einen Fokus drauf legen mit unserem Gebrauchmaschinenzentrum. Ja, wir haben ja in Deutschland mehrere Gebrauchmaschinenzentren, aus der Erntesparte kommen, schon seit Jahren, Jahrzehnten, die sich aber auch dem Thema Trecker sehr, sehr gut angenommen haben. Und damit haben wir letztens noch eine Studie gefahren, da haben wir 750 Traktoren uns, glaube ich, angeguckt oder so, die eben von uns natürlich verkauft worden sind, die aber dann auch irgendwann ins GMZ, also im Gebrauchmaschinenzentrum, zurückgegangen sind. Und da sah man wirklich den Anstieg von fast 30%. Ja, wir haben immer geguckt auf 3000 Stunden 5 Jahre. Ne, so, das ist so der mittlere Wert, da werden die das erste Mal gewechselt. Und da ist eben zwischen den Generationen jetzt über die letzten 3, 4 Updates ist der Restwert um 30% gestiegen.
Das ist wirklich krass. Das passt ganz gut, weil wir wollen eigentlich jetzt unseren Axion tauschen, und es wäre natürlich schön, ja, wenn er ein bisschen seinen Wert gehalten hat, weil das entscheidet am Ende die Kosten pro Betriebsstunde.
Genau, richtig.
Ja, und das ist am Ende das Entscheidende. Und wenn man sagen kann, ja, okay, ich habe den günstig gefahren, er hat gut gehalten, keine großen Sachen, wenn, dann gab es halt Maxi-Care, alles in Ordnung. Entscheidet sich das heutzutage, ich sag mal, Deals mit neuen Maschinen, wenn man gleich den Rücknahmepreis mit festlegt, irgendwo braucht man halt einfach die Sicherheit, dieses Vertrauen, die Sicherheit, und das erstmal aufzubauen, Ich glaube, also da ist richtig Geld, glaube ich, auch reingegangen und richtig Anstrengung. Das hat auch Fleiß, das hat richtig was gekostet, denke ich.
Ja.
Und ich glaube, das zeigt auch, wenn man so eine Transformation macht, dass da ein Wille hintersteht. Ja. Der ist nicht von ungefähr, glaube ich.
Definitiv. Ne? Und dann, das war jetzt erstmal das erste To-Do, was wir hinkriegen mussten mit aktueller Seele. Und jetzt stehen wir eben ja gerade vor Einführung von unserer neuen Traktorengeneration. Ne? Der Anfang macht hier auf der Messe hinter uns der Axion 9. Und dass wir das ziemlich ernst nehmen, spürt man vielleicht. Dabei wollen wir uns, und das hat damals schon 2003 Helmut Klaas gesagt, den Markt nicht irgendwie erkaufen. Mhm. Das kriegst du mal hin, vielleicht über ein, zwei Jahre. Ja? Wir wollen uns eben hier ordentlich in den Markt reinentwickeln, nachhaltig, mit viel Demut, sehr, sehr bewusst der Sache, wie wichtig so eine Investition in einen Traktor ist. Punkt 1. Und Punkt 2 ist es auch offen gesprochen natürlich auch ein strategisches Ziel der gesamten Klaas-Gruppe im Bereich Traktor noch zu wachsen. Weil wenn man sich mal die mitteleuropäischen Märkte anguckt, haben wir ja schon ganz gute Marktanteile in vielen Erntemaschinenbereichen etc. Natürlich will man da auch immer besser werden etc. Aber wo wir eben noch ein Potenzial haben, weiter zu wachsen, ist natürlich beim Traktor. Ne?
Ja. Also ist ja so gesehen ja schon, wie du vorhin gesagt hast, eine Schlüsselmaschine auf dem Betrieb, oder? Und ihr habt ja mit Grünlandtechnik relativ viel, dann zwischendrin auch Transporttechnik und natürlich Erntetechnik. Und gerade in so Zeiten wie heute, wo alle Maschinen irgendwie miteinander zusammenhängen, gerade Stichwort Konnektivität, ist es ja auch irgendwie wichtig, für so ein großes Unternehmen ja auch diese Schlüsselmaschine mit anzubieten und zu sagen, hey, wir haben eben die Konnektivität, wir haben unsere Systeme, wie die Maschinen miteinander kommunizieren können und da einfach dann nicht immer mit verschiedenen Herstellern, also es muss ja trotzdem auch mit anderen funktionieren, aber einfach sagen zu können, wir haben eine eigene Maschine, da funktioniert auf jeden Fall immer alles zu 100% und das ist ja als, also wenn man so ein umfangreiches Portfolio schon an Maschinen und Bereichen hat, natürlich dann auch wichtig, eine Maschine mit anbieten zu können. Und natürlich jetzt mal komplett neu entwickeln und mit nichts so auf so einen Markt zu gehen, mit Sicherheit schwierig. Da bietet sich natürlich an, jetzt so wie Renault zu übernehmen und zu sagen, okay, wir haben jetzt schon mal einen Traktor, mit dem können wir schon mal arbeiten und ab dem Moment, wo wir es übernehmen, entwickeln wir eben weiter und bringen den auf unser Niveau.
Wenn wir jetzt angucken, du sagst, ihr stellt die Traktoren, Produktpalette neu auf. Ja gut, der Neuner hat jetzt den Anfang gemacht. Kann man sich vorstellen, was danach kommt, so rein spekulativ. Aber da gibt es ja jetzt aktuell noch eine kleine Lücke, so zwischen 8 und 6.
Also hier, wir gehen da konsequent weiter in den Markt rein. Natürlich wird es da noch weitere Neuheiten geben. So, und von der Seite her bin ich wirklich gespannt, wenn wir hier vielleicht in zwei Jahren nochmal sitzen und so weiter und so fort, worüber wir dann sprechen können. Aber Fakt ist...
Hast du sehr gut...
Nein, Fakt ist, dass uns das Thema ist uns sau wichtig. Ne? Und ich finde das auch einfach, das war jetzt auch eine spannende Zeit. Ne? Jetzt waren wir ja schon mit Prototypen, mit Vorserien und so weiter und so fort. Vom Axion 9 im Markt haben hier die ein oder andere Maschine auch schon mal unter der Hand natürlich die ersten verkauft. Ja, aber jetzt die Masse gehen mit dem Ding. Ne? Das war so interessant am Sonntag und Montag zu gucken, wie reagiert selbst Menschen, die gar kein Axion 9 kaufen wollen, weil es einfach betrieblich nicht passt. Ne? Aber wie reagieren die jetzt auf unsere neue Traktorengeneration?
Ich fand, ihr wart auch gar nicht so ängstlich, also gefühlt gar nicht so ängstlich, was so die das Zeigen von den Treckern angeht, weil die sind ja gefahren.
Ja.
Und die konnte man auch sehen und dann gab es logischerweise, weil man es irgendwie heutzutage nicht mehr ganz vermeiden kann, auch Bilder davon. Ich finde, so als Außenstehender oder so als Landwirt, sowas interessiert einen ja immer und dann guckt man hier und da und rechts, links. Es gibt Firmen, die sehen das sehr locker, es gibt Firmen, die sehen das sehr streng.
Mhm.
Ich finde das. Natürlich möchte man den Wettbewerb jetzt nicht unbedingt direkt zeigen und auch sehr viel früher als eigentlich geplant, was so geht. Aber ich finde es grundsätzlich nicht so schlimm, wenn man mal was sieht. Was sagst du dazu? So, also strategisch aus Unternehmenssicht sagst du, das ist wirklich heikel, wenn sowas gezeigt wird, oder sagst du, okay?
Ja, also ich kommt immer auch so ein bisschen auf die Maschine an, ne? Kommt aufs Produkt drauf an. es ist ja jetzt bei diesen super komplexen Maschinen nicht so, dass du jetzt irgendwie, was weiß ich, eine neue Maschine auf den Markt bringt, die wird dann geleakt irgendwo, soll erst in einem halben Jahr gezeigt werden, und in einem halben Jahr kopiert aber irgendein Wettbewerber das ganz schnell und zeigt die eher. Also das geht ja
nicht. Das geht nicht. Und auch also, der Inhalt der Maschine, die Technologie, ja, das sieht man ja jetzt von außen nicht unbedingt.
Genau, das kannst du eben so schnell nicht kopieren.
Du kannst ein bisschen die Größe abschätzen.
Große Maße, du weißt, in welche Klasse das geht. Ne, so gucke ich ja auch irgendwie zum Wettbewerb. Ne, das interessiert einen ja auch. Das ist ja auch irgendwie natürlich cool, spannend, interessant. So, was ich immer oder was wir eben auch bei Klaas sagen, was wichtig ist, ist eben, dass wir es trotzdem ordentlich in den Markt bringen. Ne? Dass wir nicht irgendwie hier Jahre vorher schon von der Maschine großartig reden, weil das gibt nur Verwerfung. Ne? Das gibt Verwerfung letztendlich auch bei uns im Vertriebsnetz. Ne? Wir haben ein Vertriebsnetz von über 40 A-Partnern in Deutschland. Wirklich ein exzellentes Netz an Partnern für uns. Ne? Mit dem wollen wir natürlich auch offen sprechen. Und es gehört sich so, dass wir natürlich quasi von innen nach außen kommunizieren und erst unsere Vertriebspartner mitnehmen und dann eben in den Markt gehen. Ne? Deshalb, das mag ich eher, wenn es da sortierter einhergeht. Und letztendlich auch hier das Thema durchaus auch strategisch zu begleiten in Form von Restwertentwicklung etc. Ne? Weil das hatten wir gerade. Ne? Das ist uns wirklich wichtig, dass wir einfach einen ordentlichen Markteintritt mit ordentlichen Restwertentwicklungen und so weiter hinlegen, damit die Euro pro Stunde für den Anwender, für den Investor in die Maschine, für den Landwirt am Ende des Tages passend bleibt. Ne?
Lass uns dann mal auf den Achsen mal eingehen. Mal ein bisschen so ein paar
Details. Sehr gerne. Was hat sich denn so grundlegend geändert?
Was hat sich geändert? Also ich sag mal, jetzt grob, was ich so gesehen habe, was man gesehen hat, ich sag mal, größentechnisch zum alten Achsen hat sich nichts geändert. Ja. Vorderachse, Motor, Getriebe, auch von der Größe her und auch vom Modell her gleich.
Richtig.
Mit Sicherheit werden da von den Komponenten her Updates reingekommen sein,
so wie
man das kennt.
Ja.
Motorhaube, Kabine, Elektrik.
Ja.
Das sind die großen Baustellen gewesen.
Ja, ne? Richtig. Ja. Ganz genau. Also wir haben schon jetzt mit dem Axion 900, mit der aktuellen Serie gesehen, dass wir da eigentlich einen ganz guten Schlepper haben. Ne? Dass die Maschine geschätzt wird für Zugleistung, für Effizienz im Feld und für richtig Power auch. Ne? So, und das war natürlich eng verbunden mit den Komponenten Achse, Motor, Getriebe und letztendlich auch Abmaßen, Tonnage, Radstand etc. So, und da war es wichtig, dass wir eigentlich diese etablierten Tugenden, die wollten wir behalten. Ja, Punkt 1. Punkt 2 sind wir hier als Hersteller durchaus flexibel in Form der Komponenten, die wir uns aussuchen können. Ja, aussuchen in Form von Zulieferer. Ja, wir bauen keine eigenen Motoren selber. Wir nehmen den Motor, der am besten für die Maschine passt. Ja? Und da ist eben der aktuelle FPT-Motor top. Ne? Da galt es jetzt hier und da noch ein bisschen zu drehen. Das haben wir gemacht. Also ganz, ganz viele Themen. Also bis hin zu neue Pleuel und so weiter und so fort. Also das ist auch im Herz richtig, was passiert bei so einem Motor. Das gleiche beim Getriebe, das gleiche beim Achsen. Aber letztendlich sind es die gleichen Komponenten, ne? Um die Tugenden zu behalten, weil wir auch einfach keinen Grund gesehen haben, das anzupacken. Ne? Was nochmal passiert ist, und da haben wir halt ganz, ganz viel Fokus drauf gelegt, auf den Fahrer, auf Fahrkomfort und somit eben auch auf noch höhere Effizienz durch besseren Komfort, durch einfache Bedienung, durch smarter mitdenkende Maschine. Punkt 1 haben wir erstmal hier einen neuen Fahrregler gebaut, ja, der nicht statisch auf einer Softwarekurve läuft, ja, sondern der jetzt mitdenkt und auch lernt. Ja.
Das heißt, Verhalten des Fahrers und auch von der Umgebung lernt er, nimmt er auf.
Ja.
Jetzt mal ein ganz grobes Beispiel, ich mache schwere Bodenbearbeitung.
Ja.
Ich habe einen richtigen Anker hinten drin und bin vielleicht ein bisschen sehr motiviert mit meiner Öleinstellung und wenn ich den runterlasse, auch vielleicht von der Geometrie vom Grubber einfach geschuldet. Und jedes Mal, wenn ich den reinlasse und in die Bahn reinfahre, da gibt es so einen richtigen Bremser. So richtig, der kriegt richtig einen vor die Mappe, wird ganz langsam, dreht richtig die Drehzahl hoch und dann vorwärts.
Ja.
Lernt er sowas?
Ja, solche Sachen. Ich sag's immer, das ist genau der Moment, wo man das dann merkt, wo man denkt, verdammte Axt, woher wusste das jetzt? Ne? Weil also der weiß irgendwie schon vor mir, was ich als nächstes machen muss. Jetzt kann der natürlich auch irgendeinen Unfug nicht komplett wegbügeln. Mhm. Ne, wenn du solche Sachen machst, das geht trotzdem nicht komplett smooth.
Aber, weiter, ne? Aber ich meine jetzt, wenn das regelmäßig passiert.
Und, genau, und richtig. Das, ja, ja, das ist das, so diese Vorgewende-Momente. Ne?
Ja, genau.
Das war ganz cool. Wir konnten im Sommer, konnte ich da den neuen, den aktuellen und auch ein paar Wettbewerbsmaschinen mal länger fahren auf den Sonntag. In Ungarn, ja, sehr, sehr kopiertes Gelände da. Und da habe ich es erstmalig selber richtig gemerkt, in dem Moment, wo du lange Schläge, Tempomat gefahren bist und dann war wirklich so kopiert, dass irgendwie gefühlt alle paar Meter auch das Vorgewende anders lag und so weiter und so fort, war an so einem See dran, auch alles voller runden Ecken da. Und in dem Moment, wo du als Beispiel mit dem Fuß ein Tempomat, also fahren nicht mit zwei Tempomaten, ich hole dann im Vorgewende immer gerne mit dem Fuß einfach ab, ne? So, wo du dann abgeholt hast und dann kommt es ja immer irgendwie anders. Da stehst du mal gegen den Hang, mal mit dem Hang, dann ziehst du ein grober zu früh oder zu spät raus und hast du ja immer durchaus Verwerfung. Gerade finde ich, wenn es berghoch geht, ne, dann ziehst du ein grober etwas zu früh aus, holst du nochmal mit dem Gas ab, dann gibst du zu viel Gas, dann rauschst du dir nach vorne, dann musst du wieder auf die Bremse, dann fliegst du halb durch die Bude. Ne, und ja, das passiert ja dann. Ne? Ja, das sind ja gerade auch die Sachen, wo du gerade noch eine Cola aufgemacht hast. Ne? So. Und das hatte der nicht.
Und dann ruft noch einer an und dann hast du
das. Ja, genau. Ja, das ist so, dann fliegt dir das Handy weg, dann bist du am Suchen. Und, ja, genau. Das sind ja wirklich die Situationen, die einfach jeder so dreimal am Tag hat oder so, ne? Und das hastest du damit nicht mehr, weil der genau wusste, alles klar, ich fahre gerade, es ist leichter geworden im Trio, ich fahr gerade bergab, ja, jetzt hat er die letzten 20 Bahnen mich schon immer mit dem Fuß abgeholt, das heißt, das wird er gleich auch machen, das heißt, ich nehme die Sensibilität vom Gaspedal etwas runter, dass er auch genau den Geschwindigkeitspunkt trifft, ne, und solche Themen sind das dann, ne, und da lernt er vorlaufen mit, ne.
Aber es gibt schon, also wenn man jetzt gerade, wie der Fahrer sich verhält, wenn er das lernt, gibt es dann verschiedene Profile, also dass ich zum Beispiel sagen kann, ich als Fahrer, auf mich stellt er sich jetzt so ein und morgen fährt aber wieder mein Gegenschichtler zum Beispiel, kann ich dann ein anderes Fahrerprofil auswählen und sagen, okay, jetzt sitzt jemand anderes drauf, da richte ich mich jetzt wieder nach ihm oder passiert dieses Lernen so schnell, dass ich, sag ich mal, sobald du dreimal Vorgewende gefahren bist, checkt er schon wieder, ah ja, der Fahrer jetzt verhält sich ja eigentlich ganz anders wie der gestern, genau. Ich passe mich an ihn an.
Und die ist gut gefüttert, ne?
Ja.
Also vom Input her, was man ihnen an Themen gegeben hat, das ist die einfach gut gefüttert.
Trainingsdaten.
Das brauchen wir gar nicht, ne? Eigentlich.
So. Okay.
Ja. Also ist wirklich eine interessante Sache.
Okay.
Das ist KI-basiert. Ne? Also ja, die KI ist gut gefüttert, ist ja immer shit in, shit out, ne? Wie bei ChatGPT auch.
Aber jetzt, wenn du sagst KI-basiert, du brauchst ja die entsprechende Rechenleistung dafür, ist die,
genau,
die ist alles auf der Maschine.
Die ist auf der Maschine, ne? Und auch da, und dann komme ich so ein bisschen jetzt Richtung Kabine. Ich glaube, wir müssen zeitlich ein bisschen aufpassen. Ja, weil ich noch ein paar Themen erzählen muss hier. Nein, Chef beiseite. Dann kommen wir zur Kabine. Da ganz viel Fahrerfokus, hier große, neu designte Kabine, eine der leisesten Kabinen auf dem Markt, 66 Dezibel. Ne?
Das ist schon leise. Verbundglasscheibe?
Ist meiner Meinung nach ist das die leiseste Kabine auf dem Markt. Ich glaube, wir haben es noch nicht offiziell getestet, aber...
Müssen wir vielleicht auch mal in der Praxis dann.
Richtig, genau. Müssen wir das mal machen?
Mal angucken. Aber zu der Kabine, ich hab da drauf gesessen. Also sie ist ja breiter geworden.
Ja, genau.
Und nach vorne auch länger geworden. Aber das fand ich auch ja mit dem neuen Sitz, mit dem Isri-Sitz, der hat ja diese Funktion, dass man sich freier drehen kann. Genau. Das ist schon ganz wichtig, finde ich, weil ich sehe den zukünftigen Arbeitsplatz auf dem Trecker sehr frei und flexibel und nicht so an die Pedalerie gebunden.
Genau, richtig.
Und ein bisschen wie im Büro, dass man sich ein bisschen freier bewegen kann, das würde ich mir wünschen. Und da auch Drehmöglichkeiten sind natürlich schön, dass das einfach das Ganze ein bisschen locker macht.
Ja.
Ich habe gesehen, wenn man nach vorne fährt, dann hat man den vollen Drehwinkel. Wenn man nach hinten fährt, wird er irgendwann vom Sitz automatisch begrenzt. Das ist ja auch was Neues, aber das zeigt ja auch, dass hintenrum nicht ganz so viel Platz ist. Also ich finde, da ähnelt er sich schon dem älteren 900er. Liegt vielleicht auch einfach an der Architektur der ganzen Maschine, oder?
Ja, genau. Das ist so, letztendlich haben wir auch mal aufgepasst, dass er sich von alleine begrenzt dann und nicht irgendwo dann immer schön anschlägt und Macken entstehen. Das war jetzt bauarttechnisch nicht möglich. Ich bin jetzt gut 1,80 Meter groß, also nicht der größte Mensch. Ich habe da gar keinen Stress mit. Ich sitze irgendwo in der Mitte, kann frei drehen. Aber wir haben auch ein, zwei Hühnen, würde ich mal sagen. die Jungs wissen das, Vorserienfahrer, ja. Mhm. Und selbst die sagen, ist top, ne? Also die sind dann echt so 2 Meter und gestandene Männer. Die haben da eigentlich auch keinen Stress mit, ne? Also hier die Kabine ist wirklich spürbar größer geworden. Wir haben da eigentlich keine Kompromisse gemacht. Nach hinten hin kommen irgendwann die Kotflügelaussparung. Ne? Wichtig war uns eben das Thema Lautstärke, das Thema Bedienung mit neuer Armlehne.
Mhm. Ne? Was habt ihr euch dabei gedacht?
Also erst einmal wollten wir eine noch ergonomischere Armlehne haben mit schnelleren Zugriff auf diese ganzen Funktionen. Mhm. Muss man ja auch mal sagen, die alte Armlehne oder die aktuelle Armlehne war ja eigentlich schon, also die ist gut. Ne? So dementsprechend haben wir überlegt, wie kriegen wir jetzt noch eine besser geformte hin? Da haben wir gesagt, okay, wir müssen nochmal Themen wie Radio, Beleuchtung und so weiter vielleicht mit in die Armlehne, Schrägstrich mit ins Cebis letztendlich installieren, das haben wir gemacht. Dann haben wir nochmal einen richtig geilen Multifunktionshebel, ja, zusätzlich zum C-Motion. C-Motion haben wir behalten, ne? Weil wir gesagt haben, hier, der ist top, ne? Der hat einen Wiedererkennungswert, der ist auch von der Bedienphilosophie dann ähnlich zur aktuellen Serie, aber auch zu den Erntetechnik-Maschinen und auch zum Zehren.
Der C-Motion-Hebel hat auch einen etwas anderen Winkel bekommen, habe ich gesehen.
Ja, genau.
Der liegt ein bisschen anders.
Leicht.
Bisschen nach vorne gekippt.
Anders angeordnet, ja, und der Multifunktionshebel, das war jetzt auch nochmal wichtig, dass wir dann einen ordentlichen Hebel haben, auch für später folgende Modelle vielleicht mal in Richtung Frontlader gedacht und zwar also einfach einen coolen Joystick.
Oder Auxiliary-Bedienung für Isobus.
Ja, sehr gut, genau. Und da haben wir jetzt 3 Ebenen drauf, 30 frei belegbare Tasten. Das waren so ein paar Kernelemente von der neuen Armlehne. Und ansonsten, du hast es eben schon einmal angeschnitten, wo liegt die Rechenleistung? Die liegt auch nicht mehr wie früher im Display selber. Ja. Die liegt jetzt letztendlich in einem fetten Rechner im Kabinenboden. Ja. Und das war uns auch wichtig, dass wir jetzt hier auch schon ordentlich, ich sag mal, Gedankenkraft dem Schlepper mitgeben, eben für die Getriebesteuerung und so weiter und so fort, für ein ganz schnelles und sauberes Bespielen der Displays. Wir haben bis zu drei Displays quasi auf der Maschine. Ne,
Ach so, also jetzt quasi das an der Armlehne fest und im Dach bis zu 2.
Genau, richtig.
Ne? Aha, okay.
So,
und das ist
habe ich jetzt. Aber nur, wenn man es braucht. Also ich kann auch alles mit einem Display in der Armlehne fahren. Ne?
Das war auch, ehrlich gesagt, was man sich gewünscht hat, dass man eben nicht das Parallelfahrsystem immer an einen Bildschirm gebunden hat, weil es ist ja schon schön.
Nee, das ist frei bespielbar.
Dass ich, wenn ich viele Einstellungen machen will und gerade das Isobus-Gerät so brauche, dass ich das nah dran habe und nicht eben oben im Dach rumhantieren muss. Eckpfosten-Displays, 2 Stück noch dazu gekommen. Also,
genau, das längliche an der A-Säule,
ja, genau.
weil wir jetzt hier kein Dashboard mehr am Lenker haben.
Ist das eigentlich auch belegbar? Kann man da Sachen verändern oder ist das sehr fix?
Nee, das ist schon statischer. Ja, da kann ich nicht frei wählen, weil wir natürlich hier Geschwindigkeitsanzeige auch aus straßentechnischen Themen dann einfach
brauchen. Finde ich aber gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Nö. Da muss man nicht auch noch. Du hast genug Platz auf dem Bildschirm, wo du eigene Sachen machen
kannst. Nee, das ist so ganz cool. Die habt ihr ja mit Sicherheit angeguckt. Oben hast du dann quasi hier Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Dann hast du nochmal immer deine ganzen Steuerräte, Heckhubwerk im Blick und alles das, was läuft. Ne? Und das ist wirklich cool, weil da guckst du wirklich drauf, wenn du eben einmal einen Check machen willst. Ne?
Ja.
Und die anderen Dinge sind dann wirklich tiefere Einstellungen, Denksystem, etc. Genau, und wir haben da auch maximale Flexibilität. Ne? Wir können auch die Displays nehmen und die quasi an die A-Säule heften, etc. Das finde ich ganz cool, gerade wenn man viel in der Bodenbearbeitung rum ist. Ne? Sitzt einmal 40 Grad nach rechts geschwenkt und dann nicht immer oben rechts hingucken, sondern einfach gerade auf die A-Säule. Mhm. Da könnte man dann sein Lenksystem laufen lassen. Mhm. Also da sind wir sehr, sehr flexibel. Mhm. Genau.
Okay, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt also die Intelligenz, Kabine, Komfort, Design hatten wir, Licht auf jeden Fall.
Genau, Lichtkonzept, ne?
360 Grad. Ja, oben die die Rundumleuchten, die werden bei allen irgendwie kleiner.
Mhm.
Das ist ja so eine Sache, da draußen.
Wenn du hinguckst auf das.
Ja, klar, da hängt ein schönes Bild von Maxion an der Wand.
Ja, eine Sache habe ich noch, also die ist mir auch nochmal wichtig, da haben wir gerade immer wieder drüber gesprochen, Thema Risiko, Thema Restwert etc. Ne?
Mhm.
Wenn ich wenn ich das darf, will ich das auch nochmal erwähnen, weil das ist kein Produkt jetzt aus Stahl und Eisen. Das haben wir letztendlich jetzt aber auch eingeführt mit jeder neuen Generation, die jetzt auf der Messe steht und die kommen wird. Auf der Messe an neuen Produkten steht der eben der 9er, der 6er und auch Nexus 2 Thematik, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ah, den Schmalspur-Trecker. Genau, stufenlosen Schmalspur-Trecker.
Ja. Und für alle neu eingeführten Modelle werden wir jetzt immer MaxiCare Focus mit anbieten.
Ja, das habe ich mich, ich habe nur den Sticker gesehen,
genau.
Aber ich weiß, man ja, weiß nicht genau, was es ist.
Nee, genau. Also MaxiCare, hier, du hast eben der schon einmal fallen gelassen, kennst du ja, das ist ja unser After-Sales-Produkt in Form von Gewährleistung, Wartungsverträgen und so weiter und so fort. So, und wir haben jetzt für alle neuen Modelle MaxiCare Focus drin, das ist ein neues Produkt, was auch nicht abwählbar ist oder zuwählbar, das ist immer im Standard drin, bei jeder neuen Maschine, im Preis mit inbegriffen. Und das ist eine Absicherung, eine Gewährleistung auf den gesamten Antriebsstrang, ja, von 5 Jahren und 5000 Stunden.
Aha,
also das, was als erstes erreicht wird, ne, zählt da bei der Sache. Und das haben wir ganz klar gemacht, um vielleicht hier dem Markt, also einmal unseren Kunden Sicherheit zu geben, klar kalkulierbare Kosten, weil damit sind alle höchst risikoreichen Komponenten, auch hier bei 4000 Stunden und größer, dann eben abgesichert. Ne? Mhm. Dann
sind ja auch ziemlich erprobte Komponenten.
Ja, ja, also so, das, genau.
Die sind dann, ja jetzt schon ein paar Jahre.
Dann Qualitätsversprechen an unsere Kunden, nach dem Motto, hier, wir meinen es wirklich ernst. Ne? Wir sind uns der Sache sicher, weil dahinter liegt ja auch eine Risikobewertung, eine interne. Okay, ne, jetzt hatten wir die Idee, ja, aus dem deutschen Markt heraus ist sie entstanden, haben gesagt, jetzt was bräuchten wir jetzt mal. So, dann haben da die Kollegen aus dem After Sales echt richtig Gas gegeben, ne, da hatten wir super Treiber dabei. Und dann hat das Unternehmen gesagt, ja, alles klar, das können wir machen, weil wir uns der Sache sicher sind. Ne. Punkt 1 und Punkt 2 hilft es uns einfach, die Maschine ordentlich und für unseren Kunden, mit unseren Kunden dann auch wieder im Markt zu etablieren. Mhm. Wenn ich so eine Maschine dann tausche nach 3000 Stunden, ist da rein theoretisch, sind noch 2000 Stunden Gewährleistung drauf. Auch also das, und dann sind wir wieder beim Thema Restwert. Ne?
Ja.
Hilft dann einfach. Ne?
Soll schon stützen. Ne?
Ja, genau.
Was ich nochmal ansprechen wollte, was ich interessant finde, dieses Pay it forward, was Rechenleistung angeht. Dass du erstmal richtig, also dass du auch Rechenleistung reinlegst,
ja,
wo du am Ende deine Softwareprodukte vielleicht im Nachhinein noch draufschieben kannst, ist ja heutzutage schon auch wichtig. Im Gegensatz zu Consumer-Produkten sind wir ja einfach doch in deutlich längeren Nutzungszeiten noch unterwegs, dass ich die Maschine eben lange nutzen kann und dass die neuesten Softwares, wenn jetzt vielleicht sogar in Richtung, wenn es jetzt eine Bilderkennung braucht und alles, was jetzt Richtung Autonomie geht,
genau,
dass ich das auf der Maschine verarbeiten kann. Und Wir sehen es ja am Ende. Eine Software lässt sich einfach over the air verändern.
Ja, richtig.
Oft am Tag, ganz egal, aber wenn die Maschine draußen ist, ist sie draußen. Und da das Richtige vorzuhalten und am Ende kostet ja auch Rechenleistung auch richtig Geld am Ende.
Ja.
Generell die Elektronikkomponenten, viel Entwicklungskosten und generell auch die dann irgendwo abgebildet werden müssen, ist eine Investition in die Zukunft. Aber
genau, ja.
Ja.
Ja, nee, das war uns auch nochmal wichtig, dass wir jetzt hier eine Maschine, eine Generation hinstellen, die fertig ist für die nächsten Jahre, ne? Wo wir drauf aufbauen können, wo die Top-Trends wie Thema Autonomie, das wird jetzt kommen, ja.
Ihm fehlt eigentlich nur das Sensorset.
Genau, richtig. Also wir haben da, und das haben wir schon 23 gezeigt, mit einem 12er Zerion, vielleicht erinnert euch auf Argotechnica. Level 4, also voll autonom, ja, funktioniert technisch, ne, auch mit ganz, ganz viel Kooperation und Zusammenarbeit, auch von den Themen, die wir zusammen mit Exceed lernen dürfen.
Nutzt ihr dann die Spurplanung von Exceed?
Zum Teil, ja. Ja, genau. Und das kann er auch. Ne?
Mhm.
Also auch Axion 9 im Prototypen Trim dann in der Lage, autonom zu fahren in Level 4.
Dann müssen wir noch ein bisschen bei der bei den Rechtsmenschen haben wir ein bisschen Ankauf. Ja, bei den Gesetzgebern.
Das ist nämlich das
Thema. Dass wir da mal ein bisschen Möglichkeit
bekommen. Also Rechtsgeber, dann der Markt weiß auch, ehrlicherweise, ist doch völlig normal, noch nicht so, wo es sich jetzt hin entwickelt. Mhm. Ich sage, es wird eher der Standardschlepper sein, wo du dann autonome Features hinzubuchen kannst.
Ja.
Dass du jetzt haben wir zum Beispiel Connect Paket 3, das ist so alles All-In, was Lenksystem und Lizenzen, kannst du im Konfigurator anklicken, begeht. kann mir vorstellen, dass dann irgendwann mal Connect-Paket 4 oder 5, was dann Level 2 oder Level 4 autonom läuft.
Ja, und dann am Ende, also so sehe ich es auch, ich glaube, die Kabine wegzulassen ist in Spezialfällen noch sinnvoll, aber für den, ich sage mal, für uns als Ackerbauern, man möchte sich langsam entwickeln oder halt Stück für Stück und braucht ja irgendwo die Flexibilität einfach noch. So,
Flexibilität, dass als, Wirtschaftlichkeit.
Genau, und alle, die Hersteller, du bist ja bei allen Herstellern, alle sind sehr effizient geworden, was der Treckerbauen angeht. Da sind die Stückzahlen, da sind die geringeren Kosten so gesehen. Und wenn man da anfängt, dann Spezialsachen zu machen, dann wird es natürlich irgendwo auch teuer.
Ja.
Ja, ich denke auch. Also ich würde es mir auch eher vorstellen, dass bei uns irgendwann einfach jemand ein Trecker läuft, der Bodenbearbeitung macht, der als erstes Autonomie macht. Aber Mann, scheiße, da ist ein Trecker beim Häckseln ausgefallen, der ist wichtig. Lass mal schnell abbauen, dann machen wir da weiter.
Genau, richtig.
Ne? Ne? Ja. Muss ja gegeben sein.
Ja.
Ja. Gut. Ich merke schon, ne? Sonst läuft die Zeit weg. Darian, wir können hier 2-3 Stunden Podcast machen. Das ist ja kein Problem. Brennt dir noch was auf der Seele?
Nee, also was mir brennt ganz vieles
auf der Seele. Ja,
mir brennt ganz vieles auf der Seele. Nö. Also erst einmal freue ich mich wirklich, dass wir hier die Chance haben und auch wirklich von unseren Kunden erstmal ganz, ganz cooles Feedback gekriegt haben von der Maschine. Und das treibt uns eben an. Ne? Und das merke ich auch, unsere Entwickler, die waren gerade am Anfang der Woche echt viel da und haben gutes Feedback gekriegt. Und eben darauf kommt es an, Feedback von unserem Kunden, nur so können wir besser werden. Ne? Mhm. Und da freue ich mich natürlich über jeden Einzelnen, der da mit uns die Reise geht. Ne?
Ja. Ich bin sehr gespannt, was in Zukunft noch kommt. Wir haben ja auch noch Platz nach oben, was Leistung angeht im Standardtraktorenbereich. Ne? Da sieht man von anderen Herstellern hier und da auch immer mal wieder was noch. Ich meine, eine Serienmaschine über 500 PS steht die auch auf der Messe, aber... Ja,
wenn man kein Zerion hat, dann muss man das auch machen.
Ja. Gut. Wir gucken mal, was noch passiert. Ich bin gespannt. Wir sind gespannt. Und damit würde ich sagen, Darian,
vielen Dank.
Danke für deinen Besuch. Und damit schließen wir die tatsächlich letzte Podcast-Folge auf der Messe ab. Das war eine Reise. War nicht? Und über diese Reise werden wir hier morgen nochmal sprechen, Joni und ich, genau, alleine, einmal Resümee machen. Deswegen, ich freue mich drauf.
Deswegen am morgigen Tag unsere Messeabschlussfolge. Heute jetzt unser letztes Messe-Special mit dir. Vielen Dank auch für deine Zeit.
Sehr gerne.
Darian, war interessant auch für mich. Du bist halt richtig deep drin im Thema Technik. Ich höre mir das immer gerne an, ich höre da gerne zu und denke mir immer, Alter, woher weiß er denn das immer alles? Aber...
Wen meinst du jetzt?
Ich meine, das ist dein Job. Du weißt natürlich Bescheid.
Ja, aber mein Job ist es im Prinzip
Wissen,
auch.
Dein Wissen finde ich schon trotzdem auch wieder krass.
Mein Job ist, ich hab Agrartechnik studiert, ich bin damit groß geworden. Das ist wo es brennt, da wo es richtig kitzelt, weißt du?
Ja.
Und das ist nicht nur bei mir so, das ist
ganz klar. Ja, da haben sich zwei gefunden, das habe ich schon gemerkt.
Okay. Er kann sich nochmal ein bisschen politisch korrekter ausdrücken. Und wenn man aber sonst. So,
gut. Alles klar, bis dahin. Vielen Dank.
Ja, danke.